Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier bei Attraktive Arbeitgeber. Und Arbeitgeber müssen ja eben auch als Unternehmen attraktiv sein. Und darum soll es in dieser Folge gehen, um die Frage, ja, wie können auch Unternehmen, die eben Arbeitgeber sind, bestimmte Kriterien erfüllen, die eben Nachhaltigkeit, Soziales und auch ja die Unternehmenskultur betreffen, erfüllen. Da geht es um die ja sogenannten ESG-Kriterien, was das genau ist und was sich dahinter verbirgt und vor allem auch die Frage, was man denn da tun kann. Das bespreche ich heute mit einer Expertin zu diesem Thema. Die Stella Oretta Dombrowski ist ESG-Consultant und hat auch einen eigenen Podcast. Da bin ich aufmerksam geworden auf sie, den ESG-Talks-Podcast. Also da kann man sich wirklich vertieft informieren zu diesem Thema. Heute wollen wir mal über die Basics sprechen, dass alle mal wissen, was eigentlich ESG ist. Hallo liebe Stella, ich freue mich sehr, dass du hier bist.
Hallo, liebes Maro. Vielen lieben Dank, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich sehr und es freut mich immer sehr, wenn ich über mein Herzensthema ESG sprechen darf.
Ja, das ist wunderbar. Ne? Da haben wir insofern ein Match, weil ich mich eben darum interessiere, da auch mehr zu erfahren. Da muss ich ehrlich sagen, dass ich auch vertieft nicht so im Thema drin bin. Also ein bisschen was kann ich damit anfangen, aber um ehrlich zu sein, nicht so in der Tiefe. Und da dachte ich mir, so geht es vielleicht vielen anderen auch. Dass man ja doch davon gehört hat, ja, da gibt es bestimmte Kriterien, Nachhaltigkeit, Umwelt, aber auch so im sozialen Bereich, was denn da Unternehmen alles so beachten sollen und warum denn eigentlich und all diese Themen sollen uns heute mal beschäftigen. Also gerne, wenn du magst, stell dich kurz meinen Hörern und Hörerinnen vor und dann steigen wir ein, dass wir uns mal anschauen, was ist denn eigentlich ESG?
Genau, sehr gerne. Mein Name ist Stella Oretta Dombrowski und ich komme eigentlich von der Kapitalmarktseite. Ich war viele, viele Jahre Aktienanalystin, viele Jahre Portfolio-Managerin und habe vor 15 Jahren das Thema ESG, bin dort eingetaucht, vor allem, weil ich zu der Zeit Versorgeranalystin war und dann kam das Thema erneuerbare Energien auf am Kapitalmarkt. Und das hat sich dann über die Jahre weiterentwickelt. Dann ging es um nachhaltiges Investieren. Dann ging es um Unternehmen, die nachhaltig agieren. Da gab es dann erste Unternehmen, die dann aufwendig mit Fragebogen Daten gesammelt haben und so weiter und so fort. Und irgendwann habe ich mich dann weiter in das Thema vertieft und habe dann gesehen, dass vor allem auf der institutionellen Seite, das heißt auf der Anlageseite, sehr viel Bedarf ist, auch dieses Thema zu integrieren beim Investmentprozess. Und da bin ich dann ins Consulting eingestiegen und mittlerweile auch auf der Corporate, das heißt auf der Unternehmensseite. Das rührt natürlich daher, dass es Unternehmen braucht, in die man investieren kann, die nachhaltig operieren und das dann auch mehr oder weniger kundtun, weil sonst kann man in die Unternehmen nicht investieren, wenn die das nicht tun. Also wir kennen das ja von Unternehmen, die am Kapitalmarkt sind, die müssen ihre Zahlen veröffentlichen. Da weiß man, was die für einen Umsatz machen, da weiß man, was die für einen Gewinn machen oder Verlust, wie die Mitarbeiter wachsen, die man weiß, wie die verschuldet sind und so weiter und so fort. Und dann kam man auf die glorreiche Idee, dass man das Gleiche ja machen könnte im ESG-Bereich. Also, dass man nicht finanzielle Daten sammelt. Ja. Und dann wurden drei Bereiche aufgeteilt. Deshalb steige ich im Prinzip von mir gleich in mein Thema. Man merkt, da schlägt mein Herz für, nämlich die Buchstaben ESG. Ja. Die stehen für Environment, also Umwelt, S wie Social, also Soziales, und G wie Governance, also Unternehmensführung. Das heißt, da gibt es diese drei Säulen. Das eine ist die Ressourcennutzung, das zweite die Gesellschaft. Und das dritte, Transparenz. Und die EU, die hat in 2020 einen Green Deal unterschrieben, hat Ziele für 2030, 2050 definiert. Und jetzt sind die Unternehmen mehr oder weniger verpflichtet, dort im Thema Nachhaltigkeit und ESG zu investieren. Das fängt bei Großkonzernen an und geht dann langsam runter. Da gibt es auch einen richtigen Terminkalender, wann es für wen relevant ist. Und in meiner Consulting-Tätigkeit habe ich tatsächlich heute schon Unternehmen, die offiziell noch nicht betroffen sind, aber dadurch, dass sie Großkunden haben, betroffen sind. Denn wenn es um das Thema nachhaltig geht, dann geht es auch um die Lieferkette. Also dann geht es nicht nur um dich, sondern dann geht es auch um die Kunden und deine Zulieferanten, also deine Zulieferer. Und da versucht man, Daten zu generieren, um ein transparentes Bild zu generieren.
Ja, da sagst du schon was Wichtiges. Vielleicht kurz, wenn ich da nachfragen darf. Also
gerne,
du sagst
gerne.
Ja schon, da sind Unternehmen, die ja nicht betroffen sind von diesen ESG-Kriterien. Wo liegt denn da die Größe?
Also es sind im Prinzip die großen kapitalmarktgelisteten Aktiengesellschaften sind schon dabei. Dann geht es weiter zu den kleinen Kapitalmarktgesellschaften und da sind wir bei den unterschiedlichen Bereichen. Also das fängt auch an mit einer Mitarbeiteranzahl von, ich glaube, ich habe die Zahlen jetzt nicht genau auf dem Radar, ich glaube 200 Mitarbeiter, 40 Millionen Bilanzsumme und so. Also es ist nicht groß, aber es geht dann im Prinzip in den Bereich auch Zulieferer. Denn in der Ressourcennutzung auf der Umweltseite geht es unter anderem darum, dass man sagt dazu three scopes, also drei Scopes, drei Layers definiert werden. Also der erste Scope ist zum Beispiel bei dem Thema CO2-Generierung. Wie viel generiere ich mit meinem Geschäftsmodell? Scope 2 ist, wie viel generiere ich durch den Nutzen des Stroms, den ich dazu kaufe und auch Gas und anderes, was ich dazu kaufe. Und Scope 3 ist, wie viel generiere ich durch meine Lieferkette? Ja, also wenn ich jetzt zum Beispiel vor 10 Jahren war das noch so, dass Banken und Versicherungen gesagt haben, also oh, CO2 bin ich draußen, machen wir nicht. Bis dann klar wurde, ja, nee, ihr finanziert CO2. Das heißt, in eurem Portfolio sind Unternehmen wie Energieversorger, Ölunternehmen, Chemie und so weiter, die sehr viel CO2 produzieren. Also seid ihr doch mehr oder weniger mit dem Thema CO2 verknüpft, denn ihr finanziert die. Ja, und das ist so diese Denke und da ist dann auch extrem viel Panik entstanden wegen der Transparenz. Woher soll ich, welche Daten und jetzt muss ich fragen und ich weiß doch nicht und so weiter und so fort. Und im Thema ESG geht es im Moment vor allem um Datensammlung. Und da gibt es viele Softwareunternehmen, die mittlerweile sich darauf spezialisiert haben und die dann sagen, es gibt qualitativ unterschiedliche Daten. Also die erstmal geschätzt werden aufgrund der Umgebung und die ich tatsächlich gesammelt habe und die auch gegengeprüft sind. So, das sind so fünf Qualitätsstandards. Und man kann auch gerne, wenn man mit so einem ESG-Reporting startet, auch gerne mit reinen Schätzungen beginnen. Es ist, wie viele GesprächspartnerInnen, die ich in meinem Podcast habe, immer wieder sagen, ESG ist eine Reise. Also das heißt, es beginnt irgendwo und man erhofft sich kontinuierliche Verbesserungen.
Ja, also können wir vielleicht gleich nochmal rein starten, nur dass wir diese Bereiche anschauen, weil das ist ja doch sehr umfangreich, ne? Also ja. Das Thema Nachhaltigkeit oder Umwelt, Klima ist ja, sagen wir mal, nur der erste Buchstabe E. Ne?
Genau.
Und dann gibt es ja noch zwei Buchstaben.
Ja, genau. Lass uns doch da einsteigen.
Ja.
dass ich einfach nochmal ganz kurz sage, wofür steht Environment, was für Themen betreffen sich im Social und welche Themen gibt es im Governance-Bereich.
Genau, genau. Und also, dass wir eben schauen, was genau das bedeutet, eben für die Unternehmen, die sagen, ja, okay, wir sind eben auch in der relevanten Größe und bislang haben wir da nicht so richtig was und da würden wir aber gerne was tun, müssen wir ja auch, weil das dann auch verlangt wird, ob es, wenn es darum geht, für Finanzierungen oder vielleicht auch in Kundenbeziehungen, dass man eben solche Reportings ja dann irgendwie vorlegen muss, dass man da eben schauen, diese drei Bereiche so, na, in der Kürze, wie es jetzt eben in dem Podcast hier möglich ist.
Ja, genau. Also fangen wir mal beim Thema Umwelt an. Da geht es um das klassische CO2, also Emissionsreduzierung. Dann haben wir Schutz von natürlichen Ressourcen, ja. Das heißt auch effizienterer Ressourceneinsatz, also dass ich überlege, kann ich zum Beispiel was recyceln? Das Thema Verschwendung, muss das alles sein? Muss ich das alles nutzen? Kann ich es vielleicht noch separat ein zweites Mal nutzen und so weiter? Also das klassische Thema Kreislaufwirtschaft, ja, weil dass ich im Prinzip eine Ressource nutze, sie verarbeite und das verarbeitete Produkt danach wieder recycelt werden kann, ich dann diese Ressource habe, vielleicht nicht zu 100%, aber vielleicht zu 60, zu 90, zu 30% und mehr oder weniger die Ressourcennutzung dann sich automatisch reduziert und ich nicht eine Ressource nutze, was kreiere und dann wegschmeiße, sondern dass so ein Kreislauf entsteht. Und das bedeutet natürlich auch, wenn ich diesen Kreislauf entstehen lassen möchte, dass ich schon vorher weiß, was ich am Ende brauche, damit der Kreislauf geschlossen werden kann. Also wenn ich am Ende ein Produkt habe, was überhaupt nicht recycelbar ist, dann kann sich ja gar kein Kreislauf schließen. Das heißt, was muss ich machen, damit das Produkt am Ende vielleicht recycelbar ist oder ein Teil recycelbar ist, damit sich dieser Kreislauf schließen kann. Also zum Beispiel das Thema Handys. Also ich würde mir wünschen, wenn es mit einer Selbstverständlichkeit, so wie mit den PET-Flaschen, dass ich dann weiß, mein altes Handy, der Ressourcenanteil, der da drin ist, hat den Wert von, keine Ahnung, 50 Euro. Mhm. Und wenn ich meine alten Handys abgebe, kriege ich jeweils einen 50er dafür. Da würden wir alle anstehen und würden alle die zurückgeben. Und so sind die Ressourcen in den Schränken noch und nöcher und könnten eigentlich wieder benutzt werden. Ja? Dann der Fokus auf erneuerbare Energien, dann Herstellung von nachhaltigen Produkten und so weiter. Auch die Umstellung auf nachhaltigere Technologien. Also ich hatte auch einen schönen Podcast, da ging es auch darum, diese ganzen Industriehallen, Flächen, können wir da nicht Solarpanels drauf machen. Also das Thema nachhaltiges Gebäudemanagement, Verbrauch von Wasser. Ich habe, glaube ich, auch mal gelesen, dass ich, wenn ich ein Gebäude baue, dann hat es die Summe X und ich glaube, allein die Reinigung des Gebäudes hat nach 10 Jahren den Betrag überschritten, den es mal gekostet hat, das Gebäude zu bauen. Ja, also das heißt, wie nachhaltig kann ich mit gewissen Themen umgehen, die das Gebäudemanagement betreffen.
Dann ja, Wasser, vor allem, wenn Wasser, es ja auch Energie. Nicht produzierende Unternehmen sind, ne? Also wenn man nur Dienstleistungen, Agentur und so weiter, ne? Da muss man halt auf andere Dinge den Fokus legen.
Genau. Und ich glaube, da braucht es ein bisschen Kreativität. Oftmals gibt es in den Unternehmen Mitarbeiter, die großartige Ideen haben. Und ich finde es immer großartig, wenn ich mit meinen Unternehmen spreche und sage ich, ja, fragt eure Leute. Ihr habt das Wissen, ihr müsst jetzt nur finden, wo das Wissen ist. Dann lass uns mal zum Thema, oder hast du noch eine Frage?
Weil du sagtest Mitarbeiter, könnte ich mir halt vorstellen, dass man dann eben auch Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen findet im Unternehmen, die eben vielleicht Lust hätten, auch dieses Thema im Unternehmen zu betreiben, eine Projektgruppe draus zu machen, Projektteam oder so, wo man halt eben solche Ideen auch entwickelt, ne?
Ja. Und ich finde, es ist für große und auch für kleine Unternehmen, ist es eine großartige Chance, alle zusammenzubringen. Und jeden, egal wie wichtig die Position im Unternehmen ist, Gehalt, also Wichtigkeit bezogen auf Gehalt, jede Position ist meiner Meinung nach sehr wichtig, es ist ein Rädchen, einzubeziehen, zu fragen, okay, wir wollen ESG einführen. ESG bedeutet Umwelt, Soziales, Governance. Das heißt, was sind unsere Themen? Gibt es in deinem persönlichen Umfeld etwas, wo du Verbesserungsvorschläge hast? Was können wir machen? Und da bin ich mir sicher, da kommt eine Menge zusammen. Wirklich eine Menge zusammen. Ja. Weil es oftmals auch sind, dass alltägliche Themen sich eingeschliffen haben. Unternehmen sind ja auch nicht statische Gebilde. Unternehmen verändern sich permanent. Ein Bereich fällt weg, wird geschlossen. Ein Teil wird dazu gekauft. Dann entsteht eine Veränderung am Markt. Da wird noch was gemacht und so weiter. Also es ist eine stetige Veränderung. Und manchmal bleiben alte Prozesse so, wie sie sind, weil da jetzt kein Fokus drauf geschaut wird. Aber das ist vielleicht die Quelle der Ressourceneinsparung. Und die Mitarbeiter wissen das. Und also würde ich immer, immer empfehlen, meine Mitarbeiter damit an Bord zu holen. Immer, 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 immer. Und ich finde, das ist ein schöner Übergang zu Sozialem, also zur Gesellschaft. Und das betrifft natürlich westliche Unternehmen, genauso wie Unternehmen, die westlich sind und in Schwellenländern agieren, nämlich die Beachtung von Menschenwürde und Menschenrechte. Einhaltung von Arbeitnehmerinnenrechte, ergonomische Arbeitsplätze, Gleichbehandlung von allen Mitarbeitern, eine faire Bezahlung innerhalb der gesamten Lieferkette. Ja, also es gibt natürlich schon Unternehmen, die sagen, okay, wir sind jetzt hier in Europa ansässig, sind jetzt aber expandiert in Südostasien, weil es dort günstige Arbeitsbedingungen gibt und so weiter und so fort. Auch immer das Thema Kinderarbeit wird gerne genannt. Da kann man sehr unterschiedlicher Meinung sein. In vielen Ländern ist die Kinderarbeit für die Kinder ein wichtiger Beitrag für die Familie und gesellschaftlich auch relativ hoch anerkannt. Also es ist ganz, ganz schwierig, oftmals mit, sag ich mal, unsere Einstellung dazu, das so pauschal im Schwellenländerbereich so umzusetzen. Was ich da großartig finde, ist, dass wenn Unternehmen sagen, okay, wir haben Kinder, das ist wichtig gesellschaftlich in dem Land, in dem ich unterwegs bin. Allerdings achten wir darauf, dass es eine hohe Sicherheit hat, Arbeitssicherheit hat und diese Kinder gehen bei uns in die Schule. Das heißt, die arbeiten nicht ihre 15 Stunden, sondern die arbeiten 5. Und danach gehen sie 5 Stunden in die Schule. Sondern wir wollen diesen Kindern auch eine Zukunft aufbauen. Also Fort-, Weiterbildungsmöglichkeiten, Integration auch von Arbeit und Familie. Ich glaube, durch die Corona-Pandemie haben wir so eine Flexibilität auch erreicht. Für manche ist es sehr, sehr günstig, vor allem viel online und remote zu arbeiten. Für andere ist es furchtbar. Also ich glaube, da gibt es auch Wellen. Weil das Remote-Arbeiten ist das Arbeiten in der Einsamkeit. Und viele wünschen sich dann wieder zurückzugehen in das soziale Umfeld, wo dann auch mal ein Kaffee getrunken wird mit Kollegen und Kolleginnen. Ja, also dann der faire Umgang mit Kunden, mit Lieferanten. Der feine Ton. Ja, also wie agiere ich mit anderen?
Ja, gut. Also das ist dann der Bereich eben Soziales, so wie das Wort sagt. Und so verstehe ich das jetzt, wie du das beschreibst, also einmal eben im eigenen Unternehmen eben für soziale Gerechtigkeit, faire Bezahlung, Arbeitsbedingungen und so weiter zu sorgen, aber eben auch in Bezug auf die Lieferanten, Kunden, die man hat.
Ja, ich finde, das Thema ESG heißt Verantwortung übernehmen. Also das für mich bedeutet das Thema ESG, dass ich nicht nur eine super clevere Geschäftsidee habe und innerhalb kürzester Zeit wahnsinnig schnell wahnsinnig viel Geld verdiene auf Kosten anderer, sondern dass ich mit meiner wahnsinnig großartigen Idee Verantwortung übernehme und auch zukunftsorientiert nachhaltig denke. Also, dass ich nicht nur gucke, in den nächsten 12 Monaten heimse ich ein, was ich einheimsen kann, sondern ich überlege auch mit meinem heutigen Handeln, was ist die Konsequenz in 10 oder 20 Jahren oder in 30 Jahren.
Ganz wichtiger
also Verantwortung
Punkt.
übernehmen.
Ja.
Und dann gibt es ja noch das G von Governance, also die Unternehmensführung. Und da geht es vor allem ganz, ganz, ganz viel um Transparenz. Also vor allem um unabhängige, also gerade wenn ich im größeren Umfeld bin, und Unternehmensstruktur, um unabhängige Kontrollorgane. Das ganze Thema Betrug, Korruption, Geldwäsche. Ja? Also, dass ich Mechanismen im Unternehmen habe, die das aufzeigen. Denn das wird es immer geben. So wie es auch immer Greenwashing geben wird. Es wird immer Leute geben, die nicht die Verantwortung übernehmen, sondern die sehr, sehr egoistisch für ihren kurzfristigen Erfolg andere leiden lassen. Es wird immer so sein. So. Und das bedeutet natürlich auch, umso transparenter man ist, umso stärker man Kontrollmechanismen einführt in Unternehmen, veröffentlicht. Ja, das ist immer auch das Schöne am Kapitalmarkt. Unternehmen, die mehr oder weniger die Hosen runterlassen, können von der breiten Gesellschaft und von Experten beurteilt werden. Können von der, dann greift auch das Thema Pressefreiheit. Unternehmen, die privat sind, die zeigen mehr oder weniger nichts. Und das ist jetzt etwas, was auch die ESG-Kriterien versucht anzustoßen. Ja. Also die Transparenz zu schaffen. Dann die gesetzeskonforme Abführung von Steuern, Abgaben, El Clasico, sage ich jetzt mal. Dann auch die Prozesse von Steuerung, wie Unternehmen sich innerhalb kontrollieren. Ein Risikomanagement, was transparent ist, was nachvollziehbar ist. Dann auch Vergütungs-, Beförderungsrichtlinien. Es ist ja oftmals auch so, dass war immer noch wahnsinnig viel Willkür in Unternehmen herrscht. Ich meine, verstehe ich auch. Wir sind Menschen und wir mögen manche mehr, manche weniger. Manche sind uns loyaler als die anderen. Und dann haben wir eher eine Tendenz, die zu sehen als andere. So, und das bedeutet natürlich auch, dass man mit einer emotionalen Distanz agiert und dann auch wirklich klar versucht, aufgrund der Fakten Entscheidungen zu führen und Transparenz zu schaffen. Ja? Was auch wichtig ist, die Transparenz in die Kommunikation zu bringen, also nach innen wie nach außen. Ich finde es immer furchtbar, wenn Mitarbeiter von der Presse erfahren, was in ihrem Unternehmen gerade los ist.
Ja, ja, kürzlich also, erst wieder passiert, ja, hier in meinem Bundesland, ja.
Ja. Und ich
ja,
finde,
vielleicht
und ich
kurz
finde,
dazu eine Frage.
Ja,
ich habe ja aktuell mit dem Thema Gehaltstransparenz zu tun, so als aus arbeitsrechtlicher Sicht, weil ja da eine entsprechende EU-Richtlinie eben da auch einige Vorgaben macht, die dann umzusetzen sind in der nächsten Zeit. Wäre das dann eher bei S oder bei G einzuordnen, das Thema Gehaltstransparenz? Oder gibt es einfach Überschneidungen dann auch?
Ja, also das Thema Gehaltstransparenz ist natürlich erstmal die Entscheidung, kommt von der Unternehmensführung, also eher auf der G-Seite. Das heißt, wir machen das jetzt. Und die Umsetzung ist dann auf der sozialen Seite. Das heißt, wie machen wir das jetzt? Also veröffentlichen wir dann Bänder, Gehaltsbänder und definieren dann genau die Seniorität, wie man dazu kommt in irgendeiner Form. Oder veröffentlichen wir tatsächlich die einzelnen Gehälter? Und es ist ja auch so, oftmals haben Unternehmen Gehaltsbänder. Und dort, sage ich mal, ein Mitarbeiter, der seit 10 Jahren da ist, der hat vielleicht gerade den Sprung in das Gehaltsband geschafft und ist im unteren Ende und jetzt wächst die Abteilung und jetzt braucht es noch einen weiteren Mitarbeiter, eine weitere Mitarbeiterin, die kommt von außen und die kann aber richtig gut verhandeln und ist im oberen Gehaltsband. Die beiden machen aber mehr oder weniger das Gleiche. So, das heißt, auch hier, das ist oftmals Businesspraxis, ja, weil man diese Mitarbeiterin auf alle Fälle möchte. Okay, fair enough, oberes Gehaltsband. Dann übernehme ich aber Verantwortung und sage, was ist die Strategie für den Mitarbeitenden, der jetzt in der unteren Kategorie des Gehaltsbands ist? Wie kann der aufrücken? Und was machen wir mit der, die im oberen Gehaltsband ist? Die bleibt ja jetzt erstmal stehen und hüpft nicht gleich ins noch höhere Gehaltsband. Ja, so, also wie gehen wir mit solchen Situationen um? Weil man muss ja auch marktkonform bleiben. So.
Ja. Ja, okay. Also jetzt haben wir zumindest schon mal beleuchtet diese drei Bereiche und du hast auch schon anklingen lassen, also warum das denn überhaupt für die Unternehmen auch wichtig ist. Also habe ich zumindest rausgehört, dass es halt wichtig ist auch in den Kundenbeziehungen und auch für das Thema Finanzierung. Na, vielleicht kannst du dazu noch was sagen. Ich glaube, das wird ja auch immer mehr ein Kriterium sein, wenn eben Unternehmen da ja finanzielle Unterstützung brauchen, dass da eben auch Banken zum Beispiel da immer mehr drauf schauen, oder?
Ja. Also ich habe auch einen Podcast gemacht zur Sinnhaftigkeit von ESG und da habe ich mir heute Morgen nochmal die 9 Punkte rausgeschrieben, die ich in dem Podcastkurs behandelt habe. Und zwar klar, Punkt Nummer 1, Umwelt und Konsequenzen. Also möchten wir einen lebenswerten Planeten finden, in dem wir Menschen gut leben können, ja. Dann das ganze Thema Vorbildfunktion. Ich finde, dass oftmals heißt es ja auch, ja, und wir machen und tun, aber China und Indien und die machen nichts. Ich finde, wir haben ja mit dem ganzen Thema angefangen. Also wir haben mit der Industrialisierung angefangen und ich finde, wir dürfen jetzt auch Vorbild sein und zeigen, dass es eine nachhaltige Industrie gibt, die uns ein guten bis sehr guten Lebensstandard bringt. Also ich glaube, das dürfen wir. So viel Selbstbewusstsein dürfen wir haben. Ja. Dann der dritte Punkt ist wettbewerbsverstärkend. Also ganz klar. Das heißt, dass wenn ich auf dieses Thema agiere und das kommuniziere, habe ich ja verschiedene Wirkungen. Ich habe Wirkung auf meine Kunden. Ich habe Wirkung auf meine Lieferanten. Ich habe Wirkung auf meine Mitarbeiter. Ja, also wenn auf einmal eine Transparenzkampagne startet innerhalb des Unternehmens oder auch eine soziale Kampagne, das ist ja einfach auch mal eine schöne Übung zu sagen, jetzt wird uns mal klar, für was stehen wir eigentlich bei diesen drei Säulen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung. Für was stehen wir als Unternehmen? Und das kommunizieren wir jetzt und das definieren wir jetzt ganz genau. Finde ich, ist wahnsinnig wettbewerbsverstärkend. Es wird mit Sicherheit auch Themen geben, gerade im Produktionsprozess oder auch in der Dienstleistung, wo es Kosteneinsparungen gibt, wo eine Produktivität gesteigert werden kann, wo die Motivation wahnsinnig steigert. Also ein motivierter Mitarbeiter bringt 120% und ein unmotivierter Mitarbeiter bringt wahrscheinlich nur 20. Und das ist halt die Frage, wie kriege ich das angekurbelt? Ja?
Ja.
Und dadurch bin ich ja auch wettbewerbsfähig.
Ja.
Das ganze Thema Digitalisierung finde ich ein weiterer wichtiger Punkt und macht ESG so sinnhaft, weil viele sagen, okay, jetzt fangen wir mit ESG an. Jetzt heißt, wir müssen jetzt Daten sammeln. Jetzt müssen wir gucken, dass wir Digitalisierung für uns kein Wort mehr ist. Das bedeutet, wir benutzen ja Excel und Co. Das ist nicht Digitalisierung. Sondern, dass es im digitalen Arbeiten einen Automatismus, eine Automatisierung gibt. Ja? Das ist Digitalisierung. Dann klar Nummer 5, die Finanzquellen. Das heißt, die Ansprüche von Seiten der Banken wird immer stärker werden. Das heißt, wie kriege ich mein Unternehmen, meine Projekte, meine Investitionen finanziert? Wie kann ich Eigenkapital gewinnen? Wie kann ich Fremdkapital ins Unternehmen bringen? Ja, ganz wichtig. Ich finde, was auch ein ganz wichtiger Punkt ist, dass man sich klar macht, ESG sind Investitionen und kein Marketing. Also da geht es nicht darum, dass jetzt die Unternehmensfarbe grün ist und dass wir jetzt jeder Mitarbeiter eine Topfpflanze auf dem Tisch hat und wir montags immer lächelnd ins Büro kommen, sondern es geht halt darum, dass man tatsächlich sich Gedanken drüber macht, was man umsetzen möchte und das dann teilt mit den Mitarbeitern und dann auch Projekte ins Leben ruft und auch langfristige Projekte ins Leben ruft, ja. Und und das als Investition sieht. Und dann kann man, ich finde, man darf Gutes tun und drüber reden und dann darf man auch drüber reden. Und ich finde, immer dann, wenn man in einer Marketingkampagne klare Zahlen hat, von wir kommen von einem CO2-Ausstoß von hier, wir kommen von einem Energieverbrauch von da oder wir kommen von zero erneuerbare Energien und haben nach 3 Jahren 50% erneuerbare Energien jetzt oder wir haben eigene Solarpanels oder bla 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 blub. Klare Zahlen, die belegen, wie das Unternehmen sich entwickelt in dem Thema oder auch im sozialen Umfeld. Wir haben seit diesem Jahr Transparenz im Gehaltsumfeld oder in den Gehaltsbändern eingeführt. Wie machen wir das? Bumm. So.
Ja.
Klarheit, Transparenz und da darf man auch drüber sprechen und das ist auch eine Investition. Und das Letzte, finde ich, ist tatsächlich Reputation. Reputation und Transparenz. Ja, und es wird immer was geben, auch bei Unternehmen, die wirklich sehr, sehr konsequent im ESG-Bereich sich aufstellen. Es wird immer was geben, wo dann vielleicht Bockmist gebaut wird. Aber die Frage ist, wie stehe ich dann auch dazu, ja? Und wie gehe ich dann damit um? Und weil es halt auch viel mit Vertrauen zu tun hat.
Ja. Unbedingt. Ja, und das alles, was du sagst, ne, um da auch nochmal so auf das Thema Arbeitgeber zu kommen, das stärkt ja einfach auch die Arbeitgebermarke, ne, schon beim Recruiting, wenn es eben darum geht, Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen zu gewinnen, ne, wie man sich positioniert und eben auch zeigt, was man dann so in verschiedenen Bereichen eben auch tut. Das wird schon auch gesehen, ja. Also es suchen schon die Mitarbeiter, die eben die Wahl haben, ja viele auch eben danach aus, ja.
Ja. Und es ist ja ganz häufig so, dass diese Dinge oftmals schon bestehen.
Ja.
Dass es aber keine Transparenz herrscht.
Ja.
Also dass nicht alle wissen, dass diese Dinge schon bestehen.
Ja, so ist
also
es.
Dass dann der Flurfunk, dass man dann über einen Flurfunk, das ist ja wie stille Post. Ja? Mhm. Einer sagt was und dann geht es über einen Flurfunk und was rauskommt, ist was ganz anderes oder im Zweifel nur annähernd. Und das macht eine Menge aus.
Ja, total. Also auch da auch nochmal auf den Punkt, wo wir waren, schon mal die Ressourcen, die da sind, ja eben auch transparent machen, also nutzen und transparent machen, ja. Ja, liebe Stella, ich habe es ja schon befürchtet, dass uns die Zeit natürlich davonrennt und dass wir da natürlich jetzt nicht wirklich so in die Tiefe gehen können. Aber ich denke mal, um überhaupt mal das ein bisschen einordnen zu können, was denn eigentlich ESG ist und weshalb es wichtig ist und welchen Bereichen man sich da so bewegt und wie da eben die Entwicklungen auch sind. Dafür, glaube ich, hast du schon viel mitgegeben und du bist ja in diesem Bereich eben ja auch beratend tätig. Das heißt also, wenn jemand dabei ist, der sagt, wir wissen noch gar nicht so richtig, wo sollen wir anfangen, wo sollen wir ansetzen, verlinke ich natürlich sehr gerne den Kontakt zu dir über LinkedIn,
Dankeschön,
über deine Webseite
Dankeschön.
Und natürlich auch deinen Podcast. Da möchte ich mich einfach ganz herzlich bei dir bedanken für deine Zeit und auch für die Insights, die du uns gewährt hast. Ja. Und wünsche dir ganz viel Erfolg mit allem, was du so vorhast.
Dankeschön. Also es war mir ein großes Vergnügen, heute mit dir im Podcast zu sein. Und ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg. Ich hoffe, dass es ganz viele Mitarbeitende gibt und auch Unternehmer und Unternehmerinnen, die deinen Podcast hören, weil ich finde, Mitarbeiter transparent zu schaffen, ist ganz großartig. Und dein Podcast macht das, ja, und die ganzen Themen, die er aufgreift. Also sehr, sehr empfehlenswert. Ich werde dich auch in meinem Podcast erwähnen und vielen lieben Dank.
Danke dir. Ciao, ciao.
Tschüss.